Guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, zu predigen, und ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir einfach gnädig zuhört. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind. Jetzt sehe ich dich. Amazing Grace ist ein so bekanntes Kirchenlied. Ist zur Hymne einer Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren in den USA geworden, wurde 1773 aber schon geschrieben. Das ist alles bekannt, aber wer das geschrieben hat, eigentlich weniger. Amazing Grace handelt von einer tiefgreifenden Veränderung, die jemand erlebt hat, der Christ geworden ist. John Newton erzählt eigentlich in diesem Lied seine Lebensgeschichte. Und die hat es in sich. Als kleines Kind hat er schon ganz früh seine Mutter verloren, musste mit 10 Jahren bereits zur See fahren und arbeitete sich über die Jahre bis zum Kapitän hoch. Und das war ein krasser Lebensstil, weil er schreibt von sich später: Mein Leben war, solange ich wach war, ein Strom der fürchterlichen Gottlosigkeiten und Lästerungen. Ich wüsste nicht, dass mir schon je so ein tollkühner Gotteslästerer begegnet wäre. Da mir die schrecklichsten Flüche und Verwünschungen noch nicht reichten, ließ ich mir jeden Tag neu einfallen, sodass ich vom Käpt'n oft streng getadelt wurde. Man sagt, glaube ich, er konnte 2 Stunden fluchen, ohne sich zu wiederholen. Das war John Newton. Im Frühjahr 1748 überlebte er dann einen heftigen Sturm auf See, aber da war er nur Passagier auf diesem Schiff, und er bekam auf einmal die Angst zu spüren, obwohl er eigentlich Angst und Furcht verbreitet hatte als Sklavenhändler. Und im Laufe dieser Reise las er das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, und dann erkannte er sich dort da drin und fand dort seine Lebenswende und wurde Christ. Und einige Jahre nach seiner Bekehrung und dem Ausstieg aus dem Sklavenhandel wurde er Pastor in London und predigt das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft, die ihm von Furcht frei gemacht hatte. Und seine letzten Worte fand ich auch ganz spannend. Da heißt es: Mein Gedächtnis ist fast dahin, aber ich erinnere mich an 2 Dinge, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Erlöser ist. Ihr kennt bestimmt genügend Geschichten, vielleicht auch nicht, aber von Menschen, die Gottes Gnade erlebt haben und wo Gott ganz, ganz viel neu gemacht hat und das Leben gewandt hat. So auch hier. Und es ist toll, was Gottes Gnade aus dem kaputten Leben machen kann. Wir befinden uns am Monatsende, und wir wollten als Gemeinde diese Predigten nutzen, um weg von dem Textplan, den wir normal haben, um diese Predigtreihe dieses Jahr aufzugreifen von den Eigenschaften Gottes, von seinem Charakter. Und jetzt ratet mal, welche ich genommen habe. Richtig, es kam schon öfter durch. Ich bin, das sagt Gott von sich, der gnädige Gott. Wenn wir das Fernsehen anmachen, Nachrichten schauen oder das Weltgeschehen uns anschauen, dann merken wir schnell, da ist nichts viel von Gnade zu spüren, von Barmherzigkeit. Ich schaue mir ganze Länder an, sowas wie Nordkorea. Die könnten Gnade gebrauchen. Aber gar nicht so weit weg. Diskriminierung, Rassismus, Hass gibt's bis in unsere Nachbarschaft. Und was können Menschen anderen antun? Das ist so krass, wenn sie mal was falsch gemacht haben. Da parkst du dein Auto falsch und dein Nachbar ist auf Jahre sauer und redet kein Wort mehr mit dir. Oder du hast einen Fehler gemacht im Geschäft und die Arbeitskollegen meiden dich. Es wird Böses mit Bösem vergolten. Es ist oft zu unbarmherzig geworden. Und doch gibt's Bereiche in unserer Gesellschaft, wo wir auch Gnade erleben können. Zum Beispiel vor Gericht. Ich habe das selbst erlebt, das ist schon sehr lange her. Ich hatte einen Autounfall. Das Ganze da ist jemand verletzt worden. Nicht so schwer, aber es ging vor Gericht, und der Richter hatte schnell gemerkt, dass es mir wirklich leid getan hat, und ich habe keine große Strafe bekommen, und das war ein Wunder, das sagte selbst mein Anwalt, und da habe ich auch Gnade erfahren. Das ist toll. Oder du kommst vielleicht in eine Verkehrskontrolle und Gnade wird vor Recht ergehen gelassen und du kriegst nicht das, was du verdient hättest. Darfst weiterfahren. Oder deine Freunde sehen über deine Fehler hinweg. Das kann auch ein Akt der Gnade sein. Aber wie schaut das bei uns aus hier in der Gemeinde? Sind wir ein Ort, der dafür bekannt ist, dafür, dass Gnade und Barmherzigkeit uns prägen? Ich hoffe sehr. Weil ich kenne leider persönlich einige Gemeinden, da werden Regeln und Gesetzmäßigkeiten so in den Vordergrund gestellt. Gnade muss man sich verdienen, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Gott. Und das ist nicht schön. Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem Pastor, der hat von seinem Leben erzählt und wie er Schiffbruch erlitten hat. Und sein Motto war, ich möchte erst korrekt sein und dann gnädig. Erst wenn alles gut läuft und geregelt ist, dann war er gnädig. Aber was heißt Gnade? Was ist das, wenn Gott uns gnädig ist? Das ist ja das Thema heute. Der gnädige Gott. Warum brauchen wir diesen gnädigen Gott? Wir kommen doch irgendwie klar, oder? Um das zu verstehen, müssen wir, und wir wollen natürlich die Bibel fragen und schauen, was Gnade ist und wie Gott sich dort auch als gnädig offenbart. Und ich wage heute Morgen den Versuch, etwas zu beschreiben, was ich selbst glaube, ich noch nicht wirklich verstanden habe. So ganz. Und ich erahne was von der Größe und von der Liebe Gottes, die dort drin ist. Und die Bibel ist ja voll von Gnade. Ich habe mich in den letzten Wochen damit beschäftigt und dann, ja, sieht man und liest man das überall. Und Gnade ist ein großes Wort. Im Deutschen, im Altdeutschen, da steht Gnada, das heißt Hilfe, Schutz und Gunst erfahren. Wenn ich in die Bibel schaue, dann finden wir so Gedanken, jemand einen Gefallen tun, jemanden begünstigen oder etwas bekommen, was man nicht verdient hat. Im Hebräischen und im griechischen Teil der Bibel, also im Alten und Neuen Testament, da finden wir die Bedeutung für Gnade von Anmut, Schönheit, Dankbarkeit und Freude schwingt dort mit. Gott beschenkt uns, tut uns Gutes, jeden Tag, unverdient. Und es ist der Überfluss Gottes für uns ganz persönlich. Gottes Gnade ist unbeschreiblich, unübertreffbar, unglaublich. Sie verschwendet sich jeden Tag. Und das lesen wir in Klagelieder 3, Vers 22. Gottes Gnade hört nicht auf. Sie ist jeden Tag neu. Gott kann nicht sagen, boah, jetzt ist aber gut. Nichts mehr übrig heute. Ist immer da. Der Tank wird niemals leer. Und das ist toll. Paulus, der öffnet seine Briefe. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Wenn ihr das mal liest, alle seine Briefe, ich wünsche euch die Gnade Gottes. Und schließt mit den Worten der Gnade Gottes. Ganze Bücher werden über dieses Thema abgehandelt. Der Epheserbrief, das Thema die Gesetzmäßigkeiten gegenüber der Gnade. Und Gnade kommt groß raus. Und das war damals für die Juden eine große Sache, die sie hören mussten, wie groß Gottes Gnade ist. Wir lesen in den Römerbrief, da wird beschrieben, wie der Mensch sich von Gott abgewandt hat und wie groß Gottes Gnade ist. Und ich fand es sehr spannend, in Titus 2 lesen wir, denn in Christus, also in Jesus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Jesus wird eigentlich als die Gnade personalisiert. Wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir, was Gnade ist. Er selbst, sein Charakter, und er spiegelt ja, und er ist ja Gott selbst. Und spiegelt so seinen Charakter wider. Und dann gibt es Theologen, die haben auch versucht, Gnade zusammenzufassen in einem Satz, was ja gar nicht möglich ist. George Weber, er ist der Gründer von OM, der schreibt, Gnade ist Gottes Überfluss, für den sein Sohn aufkommt. Oder Philip Yancey, der hat ein tolles Buch geschrieben, Bestseller aus den 90ern, der schreibt, Gnade heißt, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit uns Gott mehr liebt oder auch weniger liebt. Und denk, lass uns mal darüber nachdenken. Ich kann nichts tun, damit Gott mich mehr liebt oder auch weniger. John Piper, ein Theologe und Pastor aus Amerika, schreibt: Eigentlich ist alles Gnade. Dass wir leben, dass wir atmen, dass mal wieder nichts passiert ist. Dass meine Kinder den Weg ins Leben finden und auch Gott persönlich kennenlernen. Du vielleicht schon längere Zeit verheiratet bist und ihr euch noch nicht getrennt habt, obwohl sich so viele scheiden lassen. Das scheint Gnade zu sein, und all das Gute in unserem Leben ist durchdrungen von der Gnade Gottes. Ich hoffe, ich erzähle uns nichts Neues, aber ich wünsche mir selbst, dass mich das neu packt und neu ins Nachdenken bringt, wie Gott ist und wie er an uns handelt. Es ist faszinierend, die Gnade Gottes, weil die ist nicht berechenbar. So nach dem Motto, wenn ich das tue oder ich das gebe oder das einhalte, dann bekomme ich so und so viel. Und wenn ich noch besser bin als der andere, dann bekomme ich noch mehr. Das funktioniert nicht so. Ich glaube, Gottes Mathematik ist ganz anders. Und Gott schenkt Gnade jedem. Und wie er Gnade schenkt und wem, das scheint uns oft ungerecht zu sein. Ich weiß nicht, ob er darüber mal nachgedacht hat. Es scheint uns nicht logisch zu sein, wie Gott Gnade verschenkt. Die Bibel, also als Jesus auf dieser Welt war, dann hat er oft Bilder benutzt oder Gleichnisse erzählt, um den Leuten etwas zu verdeutlichen. Und es gibt drei Gleichnisse, die möchte ich kurz einfach nur anreißen, die werden wir nicht lesen, aber da erzählt Jesus davon, dass ein Schäfer 99 Schafe zurücklässt, um eins zu suchen, was verloren ist. Wie unlogisch ist das? Schäfer, was ist los mit dir? Was ist mit den anderen 99? Die sind jetzt, die können gerissen werden, die sind alleine. Ja, aber das eine, das verloren ist, das ist ihm wichtig. Und dem geht er nach. Gott sucht die Menschen, die auf Abwege gekommen sind, und freut sich, wenn sie sich finden lassen. Oder eine andere bekannte Geschichte, die geht mir schon seit Monaten durch den Kopf, vom verlorenen Sohn, die ist auch recht bekannt. Hoffe ich doch. Da ist ein junger Mann, der geht zu seinem Papa und sagt, ich möchte mein Erbe ausgezahlt haben, mein Teil. Und dann geht er und verprasst alles Geld in kürzester Zeit, was er hatte, landet bei den Schweinen, weil er nichts mehr hat, um Geld zu verdienen. Die muss er hüten. Und auf einmal kommt er zur Besinnung und geht heim und will wenigstens als Sklave wieder bei seinem Vater anfangen. Und er überlegt sich auf dem Heimweg, wie kann ich meinem Vater das nur erklären, wie kann ich mich entschuldigen? Und fast zu Hause sieht sein Vater ihn von Ferne, läuft ihm entgegen. Und das Bild war im Orient ein No-Go eigentlich, dass ein Vater seinem Sohn entgegenläuft. Und was macht er? Ich habe fast den Anschein, dass er seine Entschuldigung überhört. Er nimmt ihn einfach in den Arm und freut sich, dass er wieder da ist. Sein Sohn ist zurück. Und ich lese nicht davon, dass er ihm erstmal Vorhaltung macht. Kein habe ich doch gewusst. Und das Faszinierende ist, alle Rechte seines Sohnes bekommt er zurück. Und wir würden sagen, hallo, das geht doch nicht. Der hat so viel verbockt und dich als Vater in den Dreck gezogen, das war wirklich so. Und du nimmst ihn wieder ein, das ist doch nicht gerecht. Würden wir manchmal menschlich argumentieren, und das fragt ja auch sein Bruder, der zu Hause geblieben ist. Und der anscheinend immer alles richtig gemacht hat. Und das darf ich doch auch mal fragen. Weil wir denken so schnell, und vielleicht bin ich damit auch alleine, aber der müsste doch erst einmal Buße tun, erst mal büßen, erst mal zeigen, dass er es ernst meint. Und dann vielleicht. Und dann kriegt er diesen Ring zurück. Und dann ist er vielleicht wieder sein Sohn. Ich weiß nicht, ob er so denken kennt. Aber Gott, der das ist, also Jesus in Gott kennt mich doch durch und durch. Nur unsere Abwege, unsere dunkelsten Gedanken, und das überrascht ihn nicht. Er freut sich immer wieder, wenn jemand umkehrt zu ihm. Gottes Gnade wartet auf uns. Dann noch so eine unlogische Geschichte, die Jesus erzählt in Matthäus 20 von einem Weinberg und den Arbeitern und der Arbeit, die da gemacht werden muss. Der sucht Arbeiter den ganzen Tag. Von morgens bis abends werden Leute eingestellt, diese Arbeit zu tun. Zu verschiedenen Zeiten werden sie eingestellt und alle arbeiten unterschiedlich lang. Und am Ende des Tages werden alle bezahlt und alle bekommen den gleichen Lohn. Und natürlich sind die, die von morgens angefangen zu arbeiten, zu Unrecht fühlen sich zu Unrecht behandelt. Aber der Besitzer erklärt ihnen, jeder hätte das bekommen, was vereinbart worden ist. Mitarbeitermotivation und faire Bezahlung sehen anders aus. Und Jesus gebraucht trotzdem diese Geschichte, weil ich glaube, dass er sagen will, meine Gnade ist ausreichend. Für alle, zu jeder Zeit. Sie ist gerecht. Auch wenn wir es vielleicht nicht so sehen. Und es ist egal, wie viel wir für Gott tun können. Seine Gnade reicht. Weil sonst denke ich, dieser Verbrecher, der am Kreuz gestorben ist neben Jesus, der im letzten Moment noch sein Leben ihm anvertraut hat, welche Chance hätte er gehabt, sich irgendwas zu verdienen bei Gott? Und Gott schenkt ihm einfach diese Gnade und sagt, ab heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gottes Gnade hängt eben nicht davon ab, was wir getan haben, sondern was er für uns getan hat. Und was tun Menschen nicht alles, Gottes Gnade sich zu verdienen? Da wird kilometerlang auf Knien gerutscht, da wird rituell gebetet jeden Tag, man achtet auf guten Lebenswandel, so gut das ist. Aber Gottes Mathematik ist eben anders, sie ist nicht berechenbar. Und wir kennen das aus der Kirchengeschichte, Martin Luther war jemand, der das erkannt hat. Er hat sich selbst geschlagen und gegeißelt und hat dann eine Lebenswende hingelegt und er verstand, es geht um Gnade. Lieb von dir, ich habe schon was. Du bist so gnädig zu mir. An wen verschenkt Gott seine Gnade? Ich denke da so an den Paulus. Der andere Christen hat umbringen lassen, bevor er selbst Gott persönlich begegnet ist. König David war Mörder und war Ehebrecher, wurde als ein Mann nach dem Herzen Gottes tituliert. Jesus schenkt Gnade an Zöllner, an Fischer, an Gebrochene und Ausgestoßene der damaligen Gesellschaft. Bei denen war er sehr gerne. Er verschenkt Gnade an mich und an dich, egal wie ich gesellschaftlich gestellt bin und egal was ich schon erlebt habe, was hinter mir liegt, was ich schon verbrochen habe. Mike Iaconelli, auch ein Pastor und Schriftsteller, schreibt, offensichtlich kümmert es Gott nicht, wen er liebt. Er wählt auch nicht sorgfältig aus, wen er seine Freunde und wen er seine Kirche nennt. Schon ein steiler Satz. Was bedeutet es, wenn Gott mir gnädig ist, beziehungsweise war? Gott kennt jeden Fehler, jede Schuld, die ich je getan habe und machen werde. Und er vergibt mir gerne und liebt mich trotzdem. Er sucht mich, wenn ich mich von ihm entfernt habe und freut sich über mich, wenn er mich findet. Er verwirft mich nicht, sondern will mich in die Arme schließen. Ist es wert, darüber nachzudenken? Ja. Das größte Geschenk aber, was Gott uns macht, worin er seine unendliche Gnade zeigt, ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld und Sünde stellvertretend gestorben ist. Und ich möchte uns ein Bild vor Augen malen, wie wir diesen gnädigen Gott und sein Handeln ja verstehen können. Und bitte nagelt mich nicht fest auf irgendwelche Details. Manchmal braucht es vielleicht ein krasses Bild, um etwas Großartiges zu veranschaulichen. Stellen wir uns mal vor, ganz theoretisch, da ist ein junger Mann, der schon richtig viel Dreck am Stecken hat. Alkohol und Drogen gehören zu seinem Alltag. Die Polizei kennt ihn schon und er war mit seinen jungen Jahren schon etliche Tage im Gefängnis wegen Vergewaltigung und Missbrauch. Er kennt nur Gewalt und Schlägereien und jetzt kommt dieser junge Mann aus dem Gefängnis. Oder halt eine junge Frau, egal, dieser Mensch, dieser junge Mann, kommt aus dem Gefängnis und du hast ein 6-jähriges Kind. Ist dein Ein und Alles. Und deine Freunde, deine Freude und du würdest es für nichts in der Welt eintauschen. Und jetzt kommt dieser junge Mann, dieser böse Mensch und ermordet es auf grausame Weise. Mit all dem, was wir uns vorstellen können. Und das ist krass. Und jetzt frage ich mich, was geht uns durch den Kopf? Und vielleicht bist du noch nicht mal ein Vater oder eine Mutter und kannst es vielleicht zu 100% verstehen, was es heißt, wenn jemand dein Kind töten würde. Aber trotzdem Ist dieses Bild so krass? Was geht uns da eigentlich durch den Kopf? Wie würde ich reagieren? Ich könnte sagen, okay, ich sehe einfach drüber hinweg. Es wäre ein Akt der Liebe. Wir könnten ihn selber zur Strecke bringen und würde ich Rache üben. Ich könnte meine Vergeltung aber auch zurückstellen und sagen, ich lasse das Gericht das machen. Das wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Aber wisst ihr was ein Akt der Gnade wäre? Du vergibst dem Mörder alles, was er deinem Kind und dir angetan hat, und das ist längst noch nicht alles. Du zahlst seine Strafe. Und du lädst ihn ein, in deinem Haus mit dir zu wohnen. Ich gehe noch weiter. Du nimmst ihn als dein Kind an, du adoptierst ihn und gibst ihm ein Zimmer in deinem Haus und er genießt alle Vorrechte und Segnungen eines Kindes, deines Kindes. Und es bewegt mich selbst. Das wäre Gnade aus Gottes Sicht. Könnten wir das? Ich nicht. Ich könnte das nicht. Das würde mir ganz, ganz viel Überwindung kosten. Ich glaube, das könnte ich nicht. Haben wir ein Problem, wie Gott Gnade verschenkt? Ja, haben wir. Weil es ungerecht scheint. Unsere Vorstellung von seiner Gerechtigkeit, Mörder und Kinderschänder müssen bestraft werden. Wäre nur gerecht. Und wie handelt der gnädige Gott mit uns? Warum brauchen wir ihn so dringend? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Und da gibt es keine Ausnahme. Das sind nicht meine Worte, sondern Worte der Bibel. Da heißt es, alle Menschen haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir gesündigt haben, dann meint das nicht nur die Dinge, die wir tun, sondern unsere Einstellung. Wir leben ein Leben in eigener Regie, wollen ein Leben ohne Gott. Ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens. Ja, und woher weiß ich, dass ich schuldig bin vor Gott und dass mich ja eigentlich auch von ihm trennt? Unser Getrenntsein, unsere Sünde zeigt sich ganz deutlich in unserem Leben und sie wird dort eigentlich sichtbar. Das fängt früh an. Wenn ich mich mal so an den 10 Geboten orientiere, dann ist es so, kleine Kinder, denen brauchst du Lügen nicht beibringen, das können die. Keine Ahnung von wo, ohne Übung. Über andere schlecht reden, jemanden mit Worten töten, immer mehr haben wollen, Ehebruch begehen und sei es nur in Gedanken, zeigt sich in unserem Leben. Das sind nur ein paar Dinge, die uns zeigen, was eigentlich in uns steckt. Und unser Problem ist, dass unsere Schuld und unsere Sünde zwischen uns und Gott steht. Unüberwindbar. Und es gibt keine Möglichkeit der Gemeinschaft, obwohl sich Gott danach sehnt, nach uns. Gott ist einfach viel zu heilig, dass er mit dieser Sünde gemeinsame Sache machen kann. Und die Bibel sagt uns, und es wird eigentlich nur noch schlechter. Die Bibel sagt uns in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Dass der Lohn der Sünde den Tod zur Folge hat, das hat Gott festgelegt. Gott muss Sünde bestrafen, damit er gerecht handelt. Und ich möchte es verdeutlichen, was ich meine. Jetzt sagst du vielleicht, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Und ich versuche doch, einen ordentlichen Lebenswandel zu führen. Okay. Und ich möchte dieses Bild uns vor Augen malen. Und es ist auch wieder an den 10 Geboten so angelehnt, um das zu verdeutlichen. Du hast einen Freund und du fragst ihn, hör zu, wie oft in der Woche lügst du? Und er sagt, ja, vielleicht einmal, so eine Notlüge. Ich bin ja ganz gut und schon gar nicht schlecht. Und du fragst weiter, wie oft er in der Woche vielleicht falsche Gedanken über andere hat. Oder lästert. Und er sagt, ja, ich reiß mich zusammen, vielleicht einmal. Und du fragst, wie oft bist du neidisch auf andere und schaust das und hättest das auch gerne. Und dann sagt er, ja, vielleicht auch einmal die Woche und ich bin mal ganz gnädig. Und jetzt rechnen wir mal ein bisschen, das wären 3 Sünden pro Woche. Wir haben 52 Wochen im Jahr, dann sind wir schon bei 156. Und jetzt wird es langsam eng. Und jetzt lebt dein Freund vielleicht 40, sagen wir 30 Jahre. Dann wären das mit 30 Jahren 4680 Sünden in dem Leben deines Freundes. Und jetzt stelle ich mir vor, das wären alles Anklagen und ich müsste mich vor Gericht dafür verantworten. Das Urteil wäre klar. Ich bin schuldig, weil diese Schuld muss bezahlt werden sonst ist es vorbei mit mir, um dieses Bild zu nutzen. Und so sagt uns das die Bibel, dass wir auch einmal mit unserem Leben vor Gott Rechenschaft geben müssen. Das sind nicht meine Worte. Jeder Mensch, heißt es dort, muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Ich bin schuldig und ich kann nicht bestehen vor Gottes Gericht. Die Strafe ist der Tod, sagt uns Gott, und es meint die Ewigkeit, ohne Gott zu sein, getrennt von ihm. Und das ist keine gute Nachricht, das weiß ich ja. Und Gott kommt damit aber mit einem Dilemma. Und dieses Bild vom Gericht zu nehmen. Er liebt mich und er sagt, ich möchte mit dir zusammen sein. Aber unsere Schuld steht zwischen ihm und Gott. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, jetzt drücke ich mal ein Auge zu, ich lasse fünfe gerade sein. Aber welcher Richter würde nicht seine Glaubwürdigkeit verlieren? Auch Gott würde sie verlieren, wenn er so handeln würde. Schuld muss bezahlt werden, auch in Gottes Augen. Und das haben wir eben gelesen, Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das bleibt dort nicht stehen, dieser Satz. Es geht weiter. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist Gnade? Dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde schickt. Er wird geboren in einem Stall, lebt 30 Jahre, ein sündloses Leben. Und am Ende stirbt er an einem Kreuz, weil er damit Gottes Anforderungen Genüge tut. Was meint das? Jesus selbst nimmt unsere Schuld auf sich. Vergibt mir meine Vergehen, bezahlt mit seinem Tod vor dem Gericht Gottes stellvertretend unsere Sünde. Damit ist unsere Schuld beglichen. Ich bin frei, mir ist vergeben, weil jemand für mich bezahlt hat. Gott behält seine Gerechtigkeit und seinen Charakter und er löst dieses Dilemma selber auf, was wir niemals tun könnten. Ich kann nichts tun, um das zu lösen von mir aus. Und jetzt liegt es an mir, dieses Geschenk anzunehmen. Gnade heißt, mir ist vergeben, ich bin versöhnt mit Gott. Gnade wartet auf uns. Und dieses Geschenk der Gnade, das müssen wir im Glauben annehmen. Das meint, dass wir vor Gott unsere Schuld eingestehen, ihm um Vergebung bitten für unsere Sünde und ihm die Führung unseres Lebens anvertrauen. Vielleicht hast du das getan in deinem Leben und hast Gnade Gottes erfahren, aber vielleicht bist du heute Morgen hier und hast es nie getan. Weiß nicht, wie gnädig Gott dir vielleicht ist und war. Möchtest du das annehmen? Gottes Gnade ist kostenlos, aber auch nur, weil Jesus dafür bezahlt hat. Gnade Gottes ist niemals billig, weil es hat ihn alles gekostet. Und Gott gibt mir eine Möglichkeit, mit ihm zusammen zu sein. Und er hat alles getan. Und er wartet auf mich. Und wenn du dieses Geschenk annehmen willst, dann komm mit jemandem ins Gespräch. Lass uns ins Gespräch kommen oder bete einfach mit Gott, er hört dich. Und was passiert dann? Und ich hoffe, ihr habt das Bild von vorhin, was ich so krass erzählt habe, noch vor Augen. Das hatte schon eine Anlehnung eigentlich an dem Wort Gottes. Da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Gott nicht kennst, du hast die Möglichkeit, sein Kind zu werden. Und es geht sogar noch weiter. Gott lädt dich ein, in seinem Haus zu wohnen, in der Ewigkeit. Und er sagt zu seinen Jüngern damals, es gibt viele Wohnungen in meinem Haus, meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Gott hat eine Wohnung bereitet in der Ewigkeit für uns. Wir freuen uns drauf. Und vielleicht kann das heute für dich Wirklichkeit werden. Haben wir Gnade nötig? Brauchen wir einen gnädigen Gott? Ja. Und ich kann noch so weit weg sein von Gott. Seine Gnade gilt gerade dir. Und ich staune immer wieder über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gott wartet auf dich. Mach dich auf den Weg zu ihm. Ich bin der gnädige Gott. Ich hoffe, dass uns vielleicht ein kleiner Teil von Gnade neu vor Augen steht und uns staunen lässt. Und ich habe mich gefragt, bei all den Gedanken, die ich nicht sagen könnte, habe ich gedacht, ich möchte uns wenigstens ein paar Gedanken noch zum Nachdenken für den nächsten Hauskreis oder für heute Nachmittag mitgeben. Wenn Gott so ist, wie er ist, im Blick auf diesen gnädigen Gott und wie er an uns gehandelt hat in Liebe, wie gehe ich in der Gemeinde mit anderen um? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder wie gehe ich auch mit mir um? Ich habe so das Gefühl, dass ihr das vielleicht auch kennt. Du versuchst dir Gottes Gnaden irgendwie unbewusst zu verdienen, denn du versuchst alles richtig zu machen. Wenn ich nur wenige Sünde habe, dann meint es Gott mit mir gut. Und vielleicht bin ich manchmal, vielleicht bist du manchmal zu hart für dir selbst, als auf Jesus zu schauen und auf das, was er eigentlich längst schon getan hat für mich am Kreuz. Ich denke, Gott ist mehr an der Liebe zu ihm interessiert, als an meinem Sündenmanagement nach dem Motto, wie werde ich endlich sündlos in 3 Schritten. Das hat der verlorene Sohn auch nicht erreicht. Im Blick auf Gottes Gnade frage ich mich, wer braucht jetzt vielleicht meine Barmherzigkeit? Jemand aus meiner Familie, meine Kinder, mein Arbeitskollege, ein Bruder oder Schwester hier aus der Gemeinde, dein Chef, dein Freund? Wer braucht meine Vergebung? Und wo muss endlich Versöhnung geschehen? Ein dritter Gedanke ist, ein letzter, Gottes Gnade ist ausreichend für dich und für mich. Glaubst du das? Glaube ich das? Sie ist jeden Tag neu, das hat er versprochen. Und sie reicht für mein Versagen, für meine Ängste, für meine Krankheit, für meine Sorgen. Und Paulus schreibt ja auch, dass gerade in den tiefsten Tälern seines Lebens, in der Schwachheit, sich Gottes Gnade besonders zeigt. Ich möchte mich herausfordern lassen und euch auf Jesus zu schauen, dass er uns das gibt in seiner Gnade, was wir täglich nötig haben, ob viel oder wenig. Denn durch Gottes Gnade bin ich doch, was ich bin. Und ich möchte gerne schließen mit einem Vers aus Hebräer 4, Vers 16. Da heißt es darum, lasst uns freimütig, ohne irgendwas hintreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott wartet auf uns, ob du ihn kennst persönlich oder auch nicht. Amen.